Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag mit dem Thema heute Morgen Israel in Ägypten, Realität oder Fiktion. Es geht um folgende Frage, wenn wir in der Bibel lesen und schon als Kind vielleicht in der Sonntagsschule gehört haben, Abraham kommt nach Kanaan, dann später Josef in Ägypten, die Israeliten in der Sklaverei in Ägyptenland, die 10 Plagen über Ägypten, der Auszug aus Ägypten, die Eroberung Jerichos. Sind das alles bloß Legenden, wie viele Kritiker heute behaupten, oder sind das historische, geschichtliche Tatsachen? Nun, ich lese aus der Geschichte von Israel in Ägypten, 2. Mose 1, ab Vers 8. Da stand ein neuer König über Ägypten auf, der Josef nicht kannte. Und er sprach zu seinem Volk: Siehe, das Volk der Kinder Israel ist zahlreicher und stärker als wir. Vers 11. Und sie setzten Fronvögte über dasselbe, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken. Und es baute dem Pharao Vorratsstädte Pithom und Ramses. Im 19. Jahrhundert hatte man sich begonnen, besonders für die Archäologie Ägyptens zu interessieren. Das war ja auch das Jahrhundert, in dem Champollion, ein junger Franzose, vermochte, die Hieroglyphenschrift zum ersten Mal zu entziffern. Und da hat man dann versucht, eben einen Bezug zu machen zwischen der biblischen Geschichte und den ersten Ausgrabungen in Ägypten. Nicht wahr? Wir lesen da in der Geschichte in 2. Mose 1, dass die Israeliten als Sklaven Pithom und Ramses gebaut haben. Und da hat man den Schluss gezogen, also wenn hier eine Stadt namens Ramses genannt wird, dann muss das wohl etwas zu tun haben mit dem Pharao Ramses. Und natürlich nicht Ramses der Erste, sondern Ramses der Zweite. Nach üblicher Chronologie 1279 bis 1213 vor Christus. Dieser Ramses der Große war nämlich ein gewaltiger Baumeister. Und so hat man gedacht, also die Israeliten haben wohl unter Ramses dem Zweiten diese Städte erbauen müssen. Daraus würde folgen, dass also der Auszug aus Ägypten, der Exodus, unter ihm stattgefunden hat, also so ungefähr 1230 vor Christus. Und seither hat sich das so in den folgenden Jahrzehnten in der Archäologie behauptet, der Exodus der Israeliten war um 1230 vor Christus. Also das muss man klar vor Augen haben, wie diese Datierung entstanden ist, einfach durch diesen Bezug aus 2. Mose 1, Vers 11, Stadt Ramses und dann die Verbindung zu Ramses dem Zweiten. Ramses der Zweite war effektiv der mächtigste Pharao der 19. Dynastie. Wie gesagt, ein gewaltiger Bauherr. Er hatte unter anderem auch den Amun, den berühmten Amun-Tempel in Karnak, erbaut. Die biblische Archäologie im 20. Jahrhundert war über große Zeiten hinweg der Bibel gegenüber sehr positiv eingestellt. Die große führende Figur biblischer Archäologie, das heißt Archäologie, die mit den Ländern zu tun hat, die in der Bibel vorkommen, so zentral vorkommen, William Ramsay, William Albright. William Albright war einer der größten Archäologen des 20. Jahrhunderts, kein gläubiger Mann, aber eben der Bibel gegenüber und ihrer historischen Glaubwürdigkeit sehr positiv eingestellt. Und es war so üblich in der sogenannten Albright-Schule eben davon auszugehen, dass der Exodus unter Ramses im 13. Jahrhundert vor Christus stattgefunden habe. Aber während das noch so positiv aussah in den 1950er Jahren, hat sich das in der späteren Zeit deutlich verändert. Es ist eine ganz junge, neue Archäologengeneration herangewachsen und die hat sich da total gegen die Bibel gestellt. Und so haben weitere Forschungen dann immer mehr die Zweifel aufkommen lassen, einen Exodus aus Ägypten habe es gar nie gegeben. Und eine Landnahme, wie die Bibel das beschreibt, unter Josua ebenfalls nicht. Ein bedeutendes Buch, das eben diese neue Linie vertritt, ist dieses hier von Israel Finkelstein und Neil Silverman. Keine Posaunen vor Jericho. Die archäologische Wahrheit über die Bibel. Dieses Buch hat echt Furore gemacht und ist auch in den Medien immer wieder zitiert und gebracht worden. Also sogar ein israelischer Archäologe wie Israel Finkelstein stellt sich gegen die Geschichtlichkeit des Exodus. Also folgendermaßen sieht das heute aus. Man sagt, Israel in Ägypten, der Auszug, die Landnahme, das sind alles Legenden. Und warum? Es gäbe keine archäologischen Spuren von Israel in Ägypten. Und um die Zeit von 1230 vor Christus sei Jericho gar keine Stadt gewesen. Es habe gar keine Stadtmauer gegeben. Also kann man das alles vergessen, die Stadtmauern von Jericho, die gefallen sind. Man braucht auch nicht mehr das Lied Joshua fit the Battle of Jericho. Und dann, wie die Mauern runtergekommen sind, braucht man auch gar nicht mehr zu singen. Das ist alles ein Märchen. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass viele Menschen heute das Vertrauen zur geschichtlichen Bedeutung der Bibel immer mehr verloren haben. So dass viele denken, die Bibel, das sei eine Sammlung von Legenden, Mythen und Märchen. Nun, bevor wir diesen Dingen wirklich auf die Spur gehen, möchte ich ganz kurz zusammenfassen, was erzählt eigentlich die Bibel über diese Dinge, die ich bereits erwähnt habe. Abraham kommt nach Kanaan, Josef in Ägypten und so weiter. Abraham, die Abrahams Geschichte wird in der Bibel erzählt in 1. Mose 11, ab Vers 31. Und da sehen wir, wie Abraham von Gott berufen wurde, aus Ur in Chaldäa, im heutigen Südirak, auszuziehen, um in das Land der Verheißung zu gehen. Abraham war sogleich gehorsam und zog aus, wie man hier auf der Karte sieht. Sein Weg führte ihn entlang dem Euphratlauf, also durch den fruchtbaren Halbmond. Der direkte Weg nach Kanaan durch die syrische Wüste wäre wohl tödlich gewesen. War unüblich im Altertum, dass man dort durchreiste. So ging er hinauf bis in die heutige Südtürkei, nach Haran, und von dort aus schließlich wieder über das fruchtbare Gebiet von Syrien, Libanon. Durch dieses Gebiet zog er dann in das Land Kanaan, das spätere Land Israel. Ich lese die Berufungsgeschichte von Abraham, 1. Mose 12, Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. In 1. Mose 12, Vers 6 bis 7 wird beschrieben, wie Abraham schließlich ins verheißene Land kam. Und Abraham durchzog das Land bis zu dem Ort Sichem, bis zur Terebinte Mores. Und die Kanaaniter waren damals im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach: Deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Das ist der erste Ort, der in der Bibel erwähnt wird, nachdem Abraham ins verheißene Land eingezogen war, Sichem. Und dort bekam Abraham eine ausdrückliche Verheißung, dass dieses Land seinen Nachkommen, sprich den Israeliten, gehören wird. Hier liegt natürlich einiger Sprengstoff drin. Sichem ist heute Nablus, die größte Palästinenserstadt im sogenannten besetzten Westjordanland. Die UNO, die Weltgemeinschaft, sagt, die Juden haben hier in diesem Land nichts zu suchen. Aber die Bibel sagt, das war genau der erste Ort, der da namentlich erwähnt wird, an dem Gott dann ausdrücklich Abraham die Verheißung gegeben hat, deiner Nachkommenschaft, den Israeliten, wird dieses Land gehören. Nun, wir merken, die Frage, ob das alles Legenden sind oder historische Tatsache, ist sogar von weltpolitischer Bedeutung heute. Gott hatte Abraham verheißen, dass von ihm eben das auserwählte Volk Israel abstammen soll, dass das Land Israel besitzen würde, aber weiter, dass aus diesem Volk einmal der Messias kommen würde, der verheißene Erlöser für Israel und alle Völker. Und zwar in 1. Mose 22, Vers 18 lesen wir, und in deinem Samen oder in deinem Nachkommen sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Also Gott verheißt Abraham den Messias als seinen Nachkommen, durch den einmal Gottes Segen auf alle Völker der Welt kommen sollte. Nun, wir verstehen auch da wieder, wenn das alles Legende wäre, dann stellt das eigentlich auch die ganze Heilsgeschichte in Frage. Denn da haben wir die Wurzeln des Evangeliums, der frohen Botschaft, dass Gott einmal den Retter schicken würde als Segen für alle Völker. Abraham bekam einen Sohn, Isaak. Dieser wiederum einen Sohn, der diese Linie auf den Messias hin fortsetzte, Jakob. Jakob hatte 12 Söhne, die wurden die Stammväter der 12 Stämme Israels. Nun, diese Brüder, diese Söhne Jakobs, die hatten ein Problem mit dem zweitjüngsten Sohn namens Josef. Und zwar bekam Josef einen bunten, ganz speziellen Leibrock von seinem Vater. Und das machte sie eifersüchtig. Denn sie wussten, was dieser bunte Leibrock bedeutet. Das war das Zeichen für den Erben, für den auserwählten Erben. Eigentlich hätte Ruben, der älteste der 12, Haupterbe werden sollen. Aber weil er sich in übler Weise an einer der Frauen Jakobs, seines Vaters, vergangen hatte, wurde er enterbt. Und so beschloss Jakob, dass Josef, der älteste Sohn von Rahel, also von der Frau, die er eigentlich immer als einzige Frau ursprünglich wollte, dass der Erbe werden sollte. Nun, das löste den Hass seiner 10 älteren Brüder heraus, und zwar so, dass sie ihn schließlich verkauften, sodass er als Sklave nach Ägypten kam. Aber später stieg Josef dort auf, vom Sklaven, auf zum zweiten Mann in Ägypten, also zum Wesir des Pharao. In dieser Zeit kam eine schreckliche Hungersnot, berichtet die Bibel, über das Land Kanaan, also das Gebiet von Israel, Libanon, Syrien, wurde durch Trockenheit heimgesucht. Josefs Brüder wussten nur einen Ausweg in dieser Not. Wir müssen nach Ägypten. Denn Ägypten hatte dank dem Nil, der Wasser von Schwarzafrika brachte, eben immer noch zu essen, im Gegensatz zu den anderen nahöstlichen Ländern. Und so kamen sie nach Ägypten und kauften dort Korn ein. Und zwar mussten sie da Korn einkaufen bei dem Wesir von Ägypten. Das war ihr Bruder Josef, den sie nicht mehr erkennen konnten. Eine dramatische Geschichte wird in der Bibel berichtet, bis dann der Moment kommt, wo Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gibt. Und in einer gewaltigen, ergreifenden Szene umarmen sich die Brüder und die ganze Streitigkeit, die ursprünglich diese Familie charakterisiert hatte, wird durch Versöhnung endgültig beseitigt. Die Großfamilie Jakobs darf umziehen und sich im westlichen Nildelta in Goshen ansiedeln. Und so kann eben diese Großfamilie, aus der dann später das Volk Israel entstehen sollte, konnte in dieser schweren Zeit überleben in Ägypten. Und genau dort in Ägypten wuchs in den weiteren Jahrhunderten die Großfamilie zu einem Volk heran. Aber ein späterer Pharao versklavte dann dieses Volk Israel in Ägypten, weil er in ihnen eine potenziell militärische Gefahr sah. In dieser Zeit wurde dann Mose geboren, der schließlich den Auftrag bekam, Israel aus der Sklaverei hinauszuführen. In dieser Zeit kamen dann die 10 Plagen über Ägypten, die das ägyptische Reich eben zusammenbrechen ließen. Und so konnte Israel in die Freiheit gehen. Hier sehen wir den Weg aus dem Nildelta durch das Rote Meer zum Horeb. Am Berg Horeb bekam Israel die Tora, das heißt die Gesetze Gottes. Mose übergab ihnen auch die 5 ersten Bücher der Bibel, die 5 Bücher Mose, den Pentateuch. Und schließlich nach 40-jähriger Wanderschaft gelangte das Volk Israel in die Ebenen Moabs, in dem heutigen Jordanien, gerade auf der anderen Seite des Jordans, gegenüber von Jericho. Dort hielt Mose noch eine ganze Reihe von Abschiedsreden, insgesamt 8, die sind alle überliefert im 5. Buch Mose. Dann starb Mose und unter der Führung von Josua wurde dann das verheißene, an Abraham verheißene Land erobert. Hier sehen wir die letzte Lagerung Israels in den Gefilden Moabs, auf der anderen Seite des Jordans, hier das Tote Meer, gegenüber von Jericho. Jericho war dann eben die erste Station, die im verheißenen Land erobert wurde. Und die Bibel berichtet, das war eine äußerst befestigte Stadt, die aber eben durch Gottes Eingreifen fiel, indem die Mauern Jerichos nach außen runterfielen. Also, jetzt stellt sich nochmals die Frage, all diese Geschichten, sind das bloß Legenden? Ist das Realität oder Fiktion? Dieses Problem hat viele Gelehrte beschäftigt. Und so hat zum Beispiel Immanuel Felikowski vor Jahren ein Buch geschrieben, Ages in Chaos, Zeitalter im Chaos. Darin wollte er zeigen, dass die ägyptische Chronologie, die ägyptische Zeitrechnung, dass die große Lücken und Fehler aufweise. Die müsse man korrigieren und dann könne man sehen, dass all diese biblischen Geschichten wie Israel in Ägypten, Exodus und so weiter, dass die eben wirklich geschehen sind. Aber man muss die Chronologie revidieren. Und dann geht es auf. Nun, Immanuel Felikowski wurde in der Ägyptologenwelt nicht ernst genommen. Ist auch ein bisschen verständlich. Er war ja Tiefenpsychologe. Und Archäologen sagen sich, was soll ein Tiefenpsychologe in unserem Gebiet? Also eine solche Revision der Chronologie können wir niemals akzeptieren. Dann kam Donovan Courville. Auch er versuchte, eine Revision der Chronologie Ägyptens hinzukriegen und wollte so eben zeigen, dass es tatsächlich Parallelen gibt zwischen der Bibel und der Archäologie Ägyptens. Auch er wurde nicht akzeptiert, denn er war ein Chemiker. Und es ist auch da ein bisschen verständlich, wenn Ägyptologen sagen, also wir verstehen etwas von Ägyptologie, nicht unbedingt von Chemie. Aber da sollen uns Chemiker nicht versuchen reinzusprechen. Aber später kam David Rohl, ein damals junger Ägyptologe. Nun, das war ein Ägyptologe. Und er forderte, dass die ägyptische Chronologie unbedingt revidiert werden müsse. Er sagte, sie steht auf schwachen Füßen. Denn es gibt manche Unsicherheiten in der ganzen Chronologie durch die Überlieferung. Und er erklärte, wenn wir die Chronologie um ca. 300 bis 380 Jahre nach unten verschieben, dann können wir die biblische Geschichte mit der Archäologie Ägyptens und Kanaans in Übereinstimmung bringen. Er hat sich dann zusammengetan mit Peter van der Veen, ein Theologe und Archäologe. Aber auch da konnten diese Leute überhaupt nicht mit Gegenliebe rechnen. Also es ist ganz ungewöhnlich, wie in der Fachliteratur, mit welch emotionsgeladenen Reaktionen da eben entgegnet wurde. Also sehr ungewöhnlich in Zeitschriften, die eigentlich so staubtrocken sind, ja, normalerweise. Da wird plötzlich ganz heftig gewettert gegen David Rohl und die Allgemeinheit akzeptiert das einfach nicht, dass man die ägyptische Chronologie so stark verschiebt. Würde jemand sagen, wir verschieben sie, sagen wir, 100 Jahre, das ginge durch. Denn die Unsicherheiten sind da, so dass man bereit ist, in diesem Bereich etwas zu schieben, aber fast 400 Jahre, 300 bis 400 Jahre, das war einfach undenkbar. Das kam nicht durch. Ja, hier sieht man David Rohl. Selbst ein Ägyptologe kommt nicht durch. Nun, ich habe mir die Frage gestellt, braucht es eine Revision der Chronologie? Wir müssen mal die Dinge genau anschauen. Die Bibel bezeichnet Ramses II. Nirgends als Pharao der Sklaverei. Und darum ist dieses Datum 1230 vor Christus ist ein Riesenproblem. Und zwar insbesondere aus diesem Grund, dieses Datum steht im Widerspruch zur biblischen Chronologie. Es ist nämlich so, dass die Bibel, und speziell das Alte Testament, ein durchgängiges chronologisches System aufweist, von Anfang bis zum Schluss und dann hinüber bis ins Neue Testament. Ein chronologisches System, das in sich völlig geschlossen ist. Und wenn man dort eben schaut, was sagt die Bibel über den Auszug aus Ägypten, so ist das überhaupt nicht dieses Datum 1230 vor Christus. Das heißt also, man hat der Bibel im 19. Jahrhundert eine falsche Chronologie unterschoben. Und dann hat man versucht, in diesen Schichten, die diese Zeit betreffen, etwas zu finden. Und da sagt eine junge Archäologengeneration wie Israel Finkelstein, man findet überhaupt nichts in Ägypten, man findet nichts in Kanaan, das die Bibel bestätigen würde. Ja, aber jetzt kann man sagen, wenn man es das finden würde, dann wäre die Bibel falsch. Dann würde ja ihre Chronologie nicht stimmen. Also wenn man um 1230, in den Schichten von 1230 vor Christus, die Spuren von Israel in Ägypten finden würde, wäre die Bibel falsch. Denn die Bibel sagt, dann waren die Israeliten schon längst draußen. Wie wir gleich sehen werden. Also, ich will etwas erklären zur biblischen Chronologie, und zwar, wie man die in Beziehung setzen muss zur außerbiblischen, säkularen Chronologie der Geschichte und Archäologie. Eigentlich der wichtigste Berührungspunkt, es gibt noch mehrere, aber der wichtigste Berührungspunkt ist das Jahr 586 vor Christus. Das ist das Jahr der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier unter Nebukadnezar. Man sieht hier etwas von den Ausgrabungen in Jerusalem. Dieser Turm dort wurde zerstört durch den Angriff der babylonischen Armee damals. Das sind also die Schichten von 600 ungefähr vor Christus. Und hier sieht man Originale, im Krieg um Jerusalem verwendete Pfeilspitzen. Man hat auch Ascheschichten gefunden. Also genau die Spuren der Zerstörung Jerusalems, wie das in der Bibel beschrieben wird. Und nun ist es so, dass dieses Datum 586 vor Christus, das ist astronomisch mehrfach abgesichert. Und zwar, weil wir von den Babyloniern Überlieferungen haben über Planetenkonstellationen, genau in diesem Jahr. Verschiedene astronomische Konstellationen werden da beschrieben. Genau in diesem Jahr der Regierung von Nebukadnezar, wie das in der Bibel angegeben ist. Und darum kann man die außerbiblische und die biblische Geschichte an diesem Punkt so direkt und klar miteinander verknüpfen. Und jetzt können wir all die Jahreszahlen der Bibel in ihrer eigenen Chronologie nehmen und zusammenrechnen bis hinauf zu Abraham. Das ergibt dann für die Geburt Abrahams das Jahr 2111 vor Christus. Also nach der Bibel war der Auszug aus Ur in Chaldäa im Jahr die Geburt von Abraham in Ur in Chaldäa im Jahr 2111 vor Christus. Und später hat Gott ihn berufen, auszuziehen aus Ur in Chaldäa, und schließlich kam er in das Land Kanaan, da war er 75 Jahre alt, sagt die Bibel. Das ergibt also 2111 minus 75 gleich 2036. Das ist das Jahr, in dem Abraham nach Kanaan kam und Gott seinen Bund in Sichem, Nablus, schloss. Da verhieß er ihm, das ganze Land Kanaan seine Nachkommenschaft zu geben. Nun können wir ganz einfach das Datum des Exodus aus Ägypten berechnen. In Galater 3, Vers 17 wird erklärt, dass 430 Jahre nach diesem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hatte, der Bund mit Israel am Horeb nach dem Auszug aus Ägypten geschlossen wurde. Dann können wir rechnen, 2036 minus 430 gibt als Exodusjahr 1606 vor Christus. Wenn wir Apostelgeschichte 13, 18 bis 20, 4. Mose 9, Josua 14 dazu nehmen mit all den Zahlenangaben, dann ergibt sich Folgendes. 40 Jahre dauerte die Wüstenwanderung der Israeliten nach dem Auszug aus Ägypten. Es dauerte 6 Jahre von der Eroberung Jerichos bis zum Tod Josuas. Vom Tod Josuas bis zum ersten Richter vergingen 14 Jahre. Und dann, sagt die Bibel, dauerte die Zeit der Richter 450 Jahre. Das können wir also schön rechnen. 1606 minus 40 minus 6 minus 14 minus 450. Das gibt das Jahr 1096 vor Christus. Nun, das Jahr 1096 vor Christus ist das Jahr, in dem Israel einen König bekam, Saul. Saul regierte gemäß Apostelgeschichte 13, 21, 40 Jahre. David ebenso, gemäß 1. Könige 2, Vers 11. Und Salomo, sein Sohn, auch 40 Jahre. 2. Chroniker 9, Vers 30. So können wir also rechnen, 1096 minus 40 minus 40 minus 40, das gibt das Jahr 976 als das Jahr, das Todesjahr von Salomo, und das war auch der Beginn, das Jahr, in dem das Königreich Israel gespalten wurde in zwei Nationen, in die 10 Stämme im Norden und die 2 Stämme im Süden. Und nun ist es so, dass das Königtum in Israel und Juda dauerte ab der Spaltung 390 Jahre, bis dann der Untergang Jerusalems kam. Hesekiel 4, Verse 4 bis 5 sprechen sogar ausdrücklich von diesen 390 Jahren. Aber diese 390 Jahre kriegt man auch, wenn man alle Regierungsjahre sauber zusammenrechnet. Wer gerne das Skript von mir haben möchte über die Könige Judas und Israels als eine Excel-Tabelle, kann einfach ein Mail schreiben an info@rogelibi.ch, dann kriegt man das gleich. Sieht man also, jedes Jahr ist dort aufgelistet, sodass es genau diese 390 Jahre ergibt. Und wer auch die Übersicht über die ganze Chronologie des Alten Testaments möchte, kann das da auch gleich verlangen. Dann findet man all diese Zahlen, aber noch viel mehr. Also, und jetzt können wir rechnen. 976 minus 390 gibt das Jahr 586. Dieser eindeutige Berührungspunkt zwischen außerbiblischer und biblischer Geschichte. Eben dieses bedeutende Jahr der Zerstörung Jerusalems durch Babylon. Nun stellen wir aber Folgendes fest. Wenn nach der Bibel der Exodus stattgefunden hat 1606 vor Christus und nicht ca. 1230, so ergibt das eine Differenz von 376 Jahren. Also es ist ja völlig klar, dass man in einer viel zu späten Zeit diese Dinge nicht suchen muss, von denen die Bibel sagt, dass sie fast 400 Jahre früher geschehen sind. Es wäre so wie, sagen wir, in 500 Jahren würden Archäologen in Europa Forschungen durchführen und dann würden sie einen Sarkozy suchen in den Archiven der Reformation. Und dann würden Archäologen triumphierend sagen, Sarkozy ist eine Legende. Den hat es noch nie gegeben. Wir haben keine Spuren in dem ganzen 16. Jahrhundert gefunden. Gut, da könnte noch jemand sagen, übrigens, Abwesenheit von Evidenz ist keine Evidenz. Ich war, wir finden ja nicht mehr alle Archive aus dem 16. Jahrhundert. Vielleicht hat es trotzdem mal einen Sarkozy gegeben, aber wir haben einfach keine Dokumente. Es ist unwissenschaftlich zu sagen, wir haben nichts gefunden, also hat es ihn nicht gegeben. Aber besser in diesem Fall wäre es, ihr habt in den falschen Archiven gesucht. Ihr müsst im 21. Jahrhundert in diesen Schichten und in diesen Archiven suchen. Dann findet man einen Sarkozy und der war in dieser Zeit Präsident von Frankreich. Und genau so ist es gegangen eben mit diesen Unterstellungen gegenüber der Bibel. Da wird heute in den Medien verkündigt, alles Legenden, man hat nichts gefunden. Ist ja logisch, wenn man am falschen Ort schaut. Also das erinnert mich an diese Anekdote von Dellenbach-Karri. Ja, der hat da gesucht am Boden und unter einer Straßenlampe und da kommt der Polizist, dein Freund und Helfer vorbei und sagt, was ist da, kann ich helfen? Und der Dellenbach-Karri sagt, ja, ich habe einen Fünflieber verloren. Und der Polizist hilft und die suchen zusammen. Und dann sagt der Polizist, ja, aber sag mal, Dellenbach-Karri, wo hast du ungefähr den Fünflieber verloren? Ja, irgendwo dort oben im Wald. Ja, aber wieso suchst du denn hier? Ja, dort oben ist dunkel, aber hier hat es wenigstens Licht. Also die haben wirklich am falschen Ort gesucht. Und da ist ja klar, da wird man das Gesuchte nie finden können. Nun haben wir also den Exodus schön datieren können nach einer strengen biblischen Chronologie, bei der übrigens alle Zahlen der Bibel berücksichtigt werden. Keine einzige Zahl muss korrigiert werden. Sie gehen alle in einem geschlossenen, stimmigen System auf. Nun können wir also rechnen. Mose war ja nach der Bibel 80 Jahre alt beim Exodus. Folglich wurde er geboren 1686 vor Christus. 1606 plus 80. Damit sind wir in der 13. Dynastie in Ägypten. Und wir lassen einfach die gängige Chronologie von Ägypten stehen. Natürlich gibt es, wenn man auf dem Internet zum Beispiel nachschaut, gibt es manchmal so kleine Abweichungen über die Regierungsdaten der Pharaonen, aber alles ist so in der gleichen Größenordnung. Also die Zeit der 13. Dynastie, das ist natürlich etwas ganz anderes als Ramses II., der gehörte zur 19. Dynastie. Dort muss man nicht suchen. Und nun fragen wir uns, wer war eigentlich der Stiefvater von Mose? Nicht wahr? Aus der Bibel wissen wir, wie die Tochter des Pharao Mose gefunden hat im Nil, einem Körbchen, ihn dann adoptiert hatte. Nun gehen wir auf die Suche nach diesem Pharao hier. Chanefer-Re-Sobekhotep IV. Aus der 13. Dynastie. Und wir werden sehen, die Frage ist berechtigt. Ist das der Stiefvater von Mose? Und nun gehen wir von einer völlig anderen Seite an die Sache ran. Artapanus war ein jüdischer Historiker, Geschichtsschreiber, vom Ende des 3. Jahrhunderts vor Christus. Er war Verfasser eines Geschichtswerks über das Judenvolk mit dem Titel Peri Judaion, über die Juden. Und in diesem Buch sagt er, die Tochter des Pharao, die in der Bibel ja nicht mit einem Namen bezeichnet wird, die habe Meris geheißen. Und ihr Mann war Pharao Chenefres. Nun, Chenefres, das ist natürlich ein ägyptischer Name, aber griechisch ausgesprochen. Denn dieser Historiker schrieb ja griechisch, Periudaion ist griechisch. Und das Typische ist, wenn Griechen Namen anderer Völker aussprechen, dann hängen sie sehr gerne ein S hinten an. Zum Beispiel, als die hörten von einem Propheten der Bibel namens Jeschaja, da konnten die nicht Jeschaja sagen, weil im Griechischen gibt es gar kein Sch-Laut. Dann mussten die daraus machen Jesaja. Aber eben, weil sie gerne bei männlichen Namen ein S hinten haben, haben sie daraus gemacht Jesajas. Oder aus Jeremia wurde dann Jeremias. Aus Mose wurde Moses. Aus Elia, Elias. Und aus Jeshua wurde Jesus. Eben Jeshu, das können sie nicht sagen. Und schon gar nicht schreiben. Weil es kein Sch-Laut gibt. Dann gibt es also Jesu. Und dann eben haben sie gerne ein S am Schluss und dann gibt es Jesus. Jesus ist also die absolut exakte Entsprechung zu dem hebräischen Yeshua oder der Langform Jehoshua. Und nun Chenefres, wir merken, aha, ägyptisch wäre das Chenefre, ja, das würde ja genau entsprechen dem Thronnamen von Sobekhotep IV., der hieß nämlich Chanefer-Re. Das ist ein richtig ägyptisch, ja? Das heißt, die Vollkommenheit Res, des Sonnengottes, strahlt am Horizont. Und das Interessante ist, in der ganzen ägyptischen Geschichte kennt man keinen zweiten Chanefer-Re. Ist noch praktisch, weil es gibt manche Pharaonennamen, die kommen mehr als einmal vor. Und dann ist natürlich immer eine gewisse Unsicherheit. Aber da kennt man jetzt keinen anderen als diesen Sobekhotep IV. Chanefer-Re. Das muss also der Stiefvater von Mose sein. Er war der 23. Pharao der 13. Dynastie. Es geht hier um die zweite Zwischenzeit nach dem Mittleren Reich. Und wir sehen, diese Statuen aus Ägypten geben uns also heute noch nach über 3.500 Jahren ein deutliches Bild, wie der Stiefvater von Mose ausgesehen hatte. Oben kleine Fragmente aus dem sogenannten Turiner Königspapyrus. Das ist ein Papyrus, der viele Pharaonen auflistet. Also ein ganz wichtiges Dokument für die Chronologie Ägyptens. Aber gerade auf diesen Bruchstücken hier, ganz unten in der letzten Zeile, wird unser Pharao erwähnt. Cha-Nefer-Re. Nun gehen wir zusammen nach Ramsesstadt und schauen uns dort die Grabungen an. Dieser Hügel dort hieß im Arabischen Tell Edaba, das heißt Hügel der Hyäne. Aber wer ein bisschen Arabisch versteht, Tell ist natürlich nicht ein natürlicher Hügel, sondern ein Zivilisationsschutthügel. Nicht wahr? Im Nahen Osten haben Leute an einem Ort ein Dorf begonnen. Es wurde später zerstört, aber auf den Trümmern haben sie wieder aufgebaut. Als das auch wieder später zerstört wurde, da hat man wieder darauf aufgebaut und so weiter. Und so entstanden im Nahen Osten zahlreiche Tells. Auch im Hebräischen benutzt man diesen Ausdruck heute, Tell, für Zivilisationsschutthügel. Also Tell Edaba, Hügel der Hyäne, ist der Zivilisationsschutthügel von der alten Stadt Ramses. Da hat man Grabungen durchgeführt, und zwar hat da ein österreichisches Team seit den 1960er Jahren gearbeitet. Wir sind also hier in der Nähe von Kantir, wo man eben Ramsesstadt auf Altägyptisch Pi Ramesse gefunden hat. Pi ist der Artikel, der, die das, ja? Pi Ramesse. In Tell Edaba fand man die ältere Stadt Awaris. Das war also das Südviertel von Pi Ramesse. Und das ist für uns natürlich ganz wichtig, denn wir müssen in die älteste Zeit zurückkehren. Das ist die einzige große Grabungsstätte, in der systematisch Schichten aus der späten 13. Dynastie ausgegraben worden sind. Also wirklich, anderswo können wir da nicht Material bringen, weil nie aus dieser Zeit systematisch in größerem Umfang gegraben wurde. Aber hier, glücklicherweise, in Ramsesstadt. Das ist also Tell A von Awaris. Noch bevor man gegraben hat, werden wir hier Israel in Ägypten finden. Die große Frage. Nun, man hat gegraben und das klingt jetzt alles eben staubtrocken. Mal einfach so, was da wissenschaftlich beschrieben wird. Es handelt sich hier um Schlammziegelhäuser aus der mittleren Bronze 2a. So nennt man diesen Zeitabschnitt in der Archäologie. Es handelt sich um geräumige Häuser mit mehreren Räumen, mit Hof, mit einem Hof für Haustierhaltung. Und diese Höfe sind mit niederen Ziegelmauern umgeben. Und das gibt dann nebst dem geräumigen Haus jeweils kleinere Einzimmerhäuser darum herum, wie man hier auf dem Bild auch sieht. Vielleicht sind das für verheiratete Kinder eines Oberhauptes. Man hat Gräber gefunden in den Höfen, neben den Häusern, manchmal auch im Haus selbst und Getreidesilos. Wenn man ganz runter gräbt, kommt man zu den ersten Einwanderern an diesem Ort. Und das waren Einwanderer, die wohl am Ende der 12. Dynastie Mittlere Bronze 2a, hierher gekommen waren. Hier sieht man so ein typisches Grab. Und das Erstaunliche ist, die Grabbeigaben machen deutlich, das waren keine Ägypter, das waren Ausländer. Und zwar vorderasiatische Einwanderer. So unverdächtig spricht man in der Archäologie. Vorderasiatisch heißt dann einfach Leute aus dem Raum Kanaan, Syrien. Man will da gar nicht so genau sein. Ja, was auffällt bei dem Begräbnis dieser Leute, die Beine sind angewinkelt in den Gräbern und die Gesichter sind immer nach Osten gerichtet. Man könnte sich fragen, was suchen die im Osten? Aber wenn wir da von Awaris, vom Nildelta her, einen Pfeil rüber machen nach Osten, dann gelangt man ins Land Israel. Was suchen die im Osten? Nun, wir werden also immer mehr Bestätigungen finden. Es geht hier wirklich um die israelitische Kultur in Ägypten. Man hat da kunstvolle Bronzedolche gefunden, einen fischförmigen Krug, kleine Öl- und Parfümgefäße, schwarze und dunkelgraue Keramik mit eingeritzten und mit weißer Farbe hervorgehobenen Mustern. Es gibt da drei Grundtypen. Meist sind sie fischförmig, also zoomorphisch, das heißt tierförmig. Es gibt aber auch birnenförmige und walzenförmige. Die bienenförmigen, hat man herausgefunden, sind älter als die zylindrischen. Man hat auch Dolche und Speere gefunden, das weist darauf hin, das waren Krieger. Und tatsächlich, die Bibel beschreibt, wie auch die Großfamilie Jakobs eben im Kampf geübt war. 1. Mose 34 und 4. Mose 1 berichtet uns, wie die Israeliten sich sofort nach dem Auszug aus Ägypten als eine Armee organisiert hatten. Nun ist es ganz wichtig in der Archäologie, dass man schön die verschiedenen Schichten unterscheidet beim Graben. Das muss auch in den Grabungsberichten immer ganz genau festgehalten werden, weil Archäologie bedeutet immer Zerstörung. Ich war, man gräbt die Schichten auf und zerstört sie gleichzeitig. Spätere Generationen können diese Erfahrung nicht mehr wiederholen. Und darum ist es ganz wichtig, dass man ihnen genau überliefert, in welcher Abfolge man die Schichten gefunden hat und was in den einzelnen Schichten drin waren. Und so hat man die Schichten hier aufgeteilt. Ganz unten haben wir Stratum H, die Schicht H. Und dann kommt, das ist natürlich die älteste, ist klar. Je weiter unten, desto älter. Stratum G4 folgt dann, Stratum G3, Stratum G2, Stratum G1. Und dann kommt ein Unterbruch, eine Siedlungslücke. Also da wurde die Stadt verlassen und danach wieder neu besiedelt. Das ist dann Stratum F. Also so trocken ist Archäologie. Wenn man einfach die Tatsachen so nimmt, ohne irgendwelche weitere Bezüge darin zu sehen. Man hat dann beim Ausgraben festgestellt, es werden hier mehr Frauen als Männer begraben. Es gibt einen deutlichen Frauenüberschuss. Da wohl geschehen. Aber eben, wir dürfen nicht zu schnell interpretieren. Einfach mal feststellen, das ist wichtig. Wir müssen in der Wissenschaft immer unterscheiden zwischen der Beobachtung und dann der Interpretation. Die Bereiche müssen getrennt werden. Wir stellen einfach fest, mehr Frauen als Männer. Die Kindergräber sind ungewöhnlich zahlreich. 65% sind unter 18 Monaten. Das ist extrem hoch, auch bei ganz extrem starker Kindersterblichkeit. Das ist also ganz ungewöhnlich. Man fragt sich, warum sterben da so viele Kinder? Nun, aus der Bibel wissen wir, der Nil war der Todesfluss für Israel. Der Pharao in der Zeit des Exodus hatte befohlen, dass man alle Jungs in den Nil werfen soll, um eben Israel militärisch zu schwächen. Und so ist mit einer ungewöhnlich hohen Sterblichkeit der Kinder zu rechnen und als Folge davon, dass es dann eben mehr Frauen gab als Männer. Man hat auch beerdigte Tiere gefunden. Und zwar hat das deutlich gemacht, diese Leute, die da wohnten, führten das vorderasiatische Langhaarschaf in Ägypten ein. Das gab es nämlich vorher gar nicht in Ägypten, aber das wurde da neu eingeführt. Das zeigt also, diese Leute, die da aus dem Raum Kanaan, Syrien gekommen waren, sie waren Hirten. Und das ist genau das, was in 1. Mose 46,6 gesagt wird, als die Großfamilie Jakobs kam, sie waren Hirten. Und das war für die Ägypter ein Gräuel, weil sie wussten, wenn die da mit ihren Schafherden über das fruchtbare Nildelta herkommen, die verwandeln das in der kürzester Zeit in Wüste, weil eben Schafe und Ziege, die beißen die Grasnarbe so tief unten ab. Das ist eine gefährliche Sache und darum war das für die Ägypter ein Gräuel. Aber diese Großfamilie waren eben professionelle Hirten. Das wird also auch hier bestätigt. Nun, es wird immer interessanter werden, darum jetzt mal Pause. Eine Viertelstunde Pause. Ja, wir fahren weiter, wo wir stehen geblieben sind. Wir haben gesehen, dass die Israeliten in Ägypten eindeutig Hirten waren. Nun, eine weitere Beobachtung. Hier sieht man den Papyrus Brooklyn mit der unverdächtigen Nummer 35.1446. Das ist eine Liste von Dienern eines Haushaltes in Ägypten mit 95 Namen. Diese Liste stammt aus der Zeit von Sobekhotep III. Das war also eine Generation vor Mose. Und es fällt auf, dass mehr als 50% nordwestsemitische Namen haben. Nordwestsemitisch, dazu gehört Hebräisch und damit verwandte, eng verwandte Sprachen. Da sind also Namen drunter wie Menachem, Issachar, Aser, also ganz typisch israelitische Namen und auch Schifra. Der Name, das ist der Name in 2. Mose 1, 15 bis 21 von einer der mutigen Hebamme zur Zeit von Mose. Und dieser Name Schifra kommt in der Bibel nur an dieser Stelle vor, in der Zeit von Israel in Ägypten. Diesen Namen Schifra findet man auch auf diesem Papyrus Brooklyn. Also das ist ein Hinweis darauf, dass da offensichtlich in dieser Zeit Israeliten in großer Zahl in Ägypten waren. Weitere Dokumente bestätigen, es war also da eine ganz große vorderasiatische Volksgruppe in Ägypten. Hier sieht man sogar eine Darstellung, wie man sie gefunden hat, von einer vorderasiatischen Sklavin, erkennbar an ihrem typischen Kleid. Nun, es gibt einen Kommentar zu diesem Brooklyn-Text von William Hayes. Und der macht den Bezug natürlich nicht zu Israel, weil für ihn kommt der Bezug gar nicht in Frage, weil er diese Verschiebung der Chronologie gar nicht wahrnimmt. Und er stellt sich da die Frage, also völlig unverdächtig, woher diese große Zahl von Sklaven aus Vorderasien käme in dieser Zeit. Natürlich könnte man denken, ja, vielleicht haben die Ägypter da einen militärischen Vorstoß in dieses Gebiet von Kanaan, Syrien gemacht. Aber wir wissen, es gab keine größeren Militäroperationen während der 13. Dynastie. Und trotzdem so viele Fremdlinge aus diesem vorderasiatischen Raum in Ägypten. Woher kommt das? Fragt er sich. Aus der Bibel wissen wir natürlich die Antwort. Nun, wir haben gesehen, all diese Schichten, die Israel in Ägypten dokumentieren, von H, G4 bis G1. Und dann am Ende von G1 findet man eine Stätte des Grauens. Flache Gemeinschaftsgräber mit eilig verscharrten Opfern. Die Toten sind nicht nach traditioneller Art bestattet, sondern kreuz und quer und übereinander hingeworfen. die üblichen Grabbeigaben fehlen. Und es wird klar, die Häuser wurden damals scharenweise verlassen und aufgegeben. Danach kam eine Besiedlungsunterbrechung, habe ich da hier angedeutet, von unbekannter Länge. Was ist da geschehen? Nun, aus der Bibel wissen wir das ganz genau. Der Exodus in Ägypten wird so beschrieben in 2. Mose 12, 29. Und es geschah um Mitternacht, da schlug der Herr alle Erstgeburt im Lande Ägypten. Von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Throne saß, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen, der im Kerker war, und alle Erstgeburt des Viehs. Und es entstand ein großes Geschrei in Ägypten, denn es war kein Haus, worin nicht ein Toter war. Und er, der Pharao, rief Mose und Aaron in der Nacht und sprach: Machet euch auf, zieht weg aus der Mitte meines Volkes. So wurden die Häuser eilig aufgegeben und die vielen Toten mussten, um Seuchen zu verhindern, ganz schnell verscharrt werden. Stratum F ist dann ein Neubeginn. Man findet dort primitive Unterkünfte. Das waren also Neuankömmlinge. Sie waren weniger zahlreich, aber reicher als die Leute in den Schichten G1 bis G4. Beziehungsweise G4 bis G1, muss ich sagen, zeitlicher Reihenfolge. Man hat dort Edelmetalle, Schmuck gefunden. Diese Leute waren vorderasiatischen Ursprungs und blieben da bis zum Beginn des neuen Reiches. Nun, wir lesen in der Bibel, dass als Israel in die Wüste Sinai kam, da kam ihnen ein Volk feindlich entgegen, die Amalekiter. Und jetzt stellt sich die Frage, wer sind diese Neuankömmlinge? Waren das eventuell diese Amalekiter, die den weggehenden Israeliten begegnet waren in der Wüste und dann weitergingen nach Ägypten? Auf jeden Fall haben wir folgendes interessantes Zeugnis von Maneto. Das war ein ägyptischer Historiker aus der ptolemäischen Zeit. Die ptolemäische Zeit, das sind das wieder die Jahrhunderte vor Christi Geburt. Und dieser Maneto aus der Spätzeit Ägyptens schreibt: Gott war Timaios ungnädig und schlug Ägypten. Merkt man, Timaios ist wieder ein ägyptischer Name, griechisch ausgesprochen. Denn die ptolemäische Zeit in Ägypten, in der Maneto lebte, war ja die Zeit, in der man in Ägypten das Griechische einführte, wegen der Eroberungen von Alexander dem Großen. Gott war Timaios ungnädig und schlug Ägypten. Danach seien Feinde aus dem Osten gekommen und hätten das Land leicht und ohne Schwert erobert. Er schreibt davon, wie die Städte eingeäschert wurden, die Heiligtümer der ägyptischen Götter wurden verwüstet. Man habe Massaker an der Bevölkerung vollführt und sie versklavt. Nun müssen wir wieder herausfinden, Timaios, was entspricht diesem Namen typisch ägyptisch, altägyptisch? Nun, da hilft uns der Turiner Papyrus, der eben so viele Pharaonenlisten wiedergibt. Und da kann man entnehmen, dass durchschnittlich die Könige sehr kurz regierten, so 5 Jahre, das war so ein Durchschnitt. Und da werden 12 Könige aufgelistet zwischen Chanefere und dann einem Dedumose. Also wenn wir da so einen Durchschnitt rechnen, 12 mal 5 Jahre, dann ist das eine Größenordnung von etwa 60 Jahre Differenz. Ja, nach der Bibel würde das genau entsprechen zwischen der Zeit zwischen dem Stiefvater von Moses, Chanefere, und dann dem Pharao des Exodus. Das wäre dann eben dieser Dedumose. Passt also auch von der Chronologie hier. Wir müssen gar nicht die ägyptische Chronologie umwerfen. Und so haben wir also hier eine klare Bestätigung der Geschichtlichkeit des Auszugs aus Ägypten. Und dieses Ereignis war so prägend und bedeutsam für Israel, sodass in der späteren Zeit, in der biblischen Geschichte, immer wieder eben dieser Auszug aus Ägypten vor Augen stand, als Zeugnis dafür, dass Gott wirklich in der Geschichte handelt. Dass Gott nicht einfach der ferne Gott ist, der mit den Menschen nichts zu tun hat, sondern der Gott, der eingegriffen hat und ist dieses Sklavenvolk in Ägypten befreit hat und dann schließlich heimgeführt hat ins Land, das Gott Abraham, Isaak und Jakob versprochen hatte. Hier machen wir einen kurzen Exkurs. Der Exodus der Endzeit. In Jeremia 16, 14 bis 15, geschrieben um 600 vor Christus, sagt der Prophet etwas Erstaunliches voraus. Darum siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da nicht mehr gesagt werden wird, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel herausgeführt hat aus dem Land des Nordens und aus all den Ländern, wohin er sie vertrieben hatte. Und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Hier sagt Jeremia voraus, es wird einmal eine Zeit kommen, da wird Gott sein Volk aus allen Völkern der Welt sammeln und heimbringen in ihr Land. Und dabei wird aber besonders herausgestrichen, sie werden zurückkehren aus dem Land des Nordens. Nun, wir wissen, die Juden wurden aus ihrem Land herausgerissen nach der Kreuzigung Jesu. So wie das die Propheten vorausgesagt hatten in 5. Mose 28, 64 zum Beispiel, dass Gott sein Volk zerstreuen wird unter alle Nationen der Welt, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und tatsächlich in den vergangenen 2000 Jahren ist das jüdische Volk unter alle 5 Kontinente zerstreut worden und war ohne das verheißene Land. Aber der Prophet hat hier vorausgesagt, und an vielen anderen Stellen wird das auch nochmals bestätigt, in der Endzeit wird Gott sein Volk aber wieder sammeln und zurückführen in ihr Land. Und dieses Ereignis wird eigentlich noch großartiger sein als der Exodus aus Ägypten. Denn während man in früheren Zeiten sich immer wieder beim Schwören auf Gott berufen hat, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sagt er, es wird einmal eine Zeit kommen, da wird das überhöht werden durch ein anderes Ereignis und da wird man sagen, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel heraufgeführt hat aus dem Land des Nordens und aus all den Ländern, wohin er sie vertrieben hatte. Und das Erstaunliche ist, 1882, nach fast 2000 Jahren Zerstreuung der Juden, begann die erste Einwanderungswelle von Juden zurück ins Land der Vorfahren. Und woher kamen sie damals? Aus Russland. Wenn man von Israel auf dem Globus gerade hinaufgeht, landet man in Russland. Übrigens, Jerusalem und Moskau liegen fast auf demselben Längengrad. Nur wenig verschoben. Ja. Und dann die zweite Aliyah kam, nachdem der erste Strom versiegt war, 1904, aus Russland. Und dann nach dem Ersten Weltkrieg, es hat einen Unterbruch gegeben von 1914 bis 1918. 1919 kommt die dritte Aliyah, die dritte Rückführung. Und woher kommen sie? Natürlich aus Russland. Und in der folgenden Zeit kamen sie dann aber auch aus Europa, nachdem Hitler an die Macht gekommen war. Da kamen sie zu kamen etwa 250.000 aus Deutschland und so weiter. Aber mit der Staatsgründung 1948 kam dann kam die große Einwanderung aus allen Ländern der Welt. Und so sind heute insgesamt 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten, aus über 100 verschiedenen Ländern zurückgekommen. Das, was 2000 Jahre lang unmöglich schien, und auch unmöglich war, ist plötzlich Realität geworden. Aber hier wird eben das Land des Nordens speziell erwähnt. Und es ist tatsächlich so, dass mehr als ein Drittel, etwa 1,3 Millionen, kamen aus dem Land des Nordens, aus Russland, beziehungsweise aus der Sowjetunion, beziehungsweise aus den GUS-Ländern. Mehr als ein Drittel aus dem Land des Nordens und aus all den Ländern, wohin er sie vertrieben hatte. Und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Und so ist also das, was wir heute erleben, ein Gegenstück zu diesem Exodus aus Ägypten von damals, der eben gezeigt hat, dass Gott in der Geschichte handelt und aktiv ist. Ja, jetzt wollen wir auf die Suche gehen nach Josef in Ägypten. Wir haben so jetzt eben Israel als Volk und als Sklavenvolk in Ägypten den Exodus gefunden. Jetzt gehen wir natürlich in die untersten Schichten hinein, denn Josef lebte, wenn wir die biblische Chronologie mit der Chronologie Ägyptens vergleichen, in der Zeit der 12. Dynastie. Und da war er Wesir. Wenn man die Chronologie der Bibel mit Josef vergleicht, kommt man auf die Zeit von Amenemhet dem III. Das hier ist Amenemhet der III. Ich habe schon mehrmals Führungen durchgeführt für Studenten in Berlin im Ägyptischen Museum dort. Und da ist es so eindrücklich, da kommt man kaum rein in die erste Halle der Ausstellung, da findet man gleich diese Statue. Amenemhet der III. Und dann erkläre ich, das ist der Pharao von Josef. Unter ihm war Josef Wesir, also zweithöchster im Land. Auch da ist wieder interessant, weil ja die meisten Forscher den Bezug zur biblischen Geschichte gar nicht machen, weil sie überhaupt nicht die biblische Chronologie beachten. Da wird auch eine solche Statue studiert, ohne den Bezug zur Bibel. Aber in der Literatur stellt man sich die Frage, warum sieht dieser Pharao so ungewöhnlich aus? Ich glaube, man muss schon ägyptischer Kunsthistoriker sein, um zu merken, dass das irgendwie speziell ist. Der sieht so besorgt aus. Und diese Ohren, diese abstehenden Ohren, sind auch ganz ungewöhnlich. Was wollten die Künstler damit sagen? Ist das ein besorgter Pharao, dessen Ohren auf die Nöte des Volkes gerichtet sind? Also auf jeden Fall genau als das erwies sich dieser Pharao in der Zeit der Hungersnot in Ägypten, aus der Josef den Weg weisen durfte. Hier sieht man eine Darstellung aus Ägypten in Farbe von Midianitern. Und wir wissen ja aus der biblischen Geschichte, es waren midianitische Kaufleute, die Josef von den Brüdern abgekauft hatten. Also wir können durch die Archäologie sogar wissen, ungefähr wie die gekleidet waren. Auch was die für spezielle Bartfrisuren trugen. Also ziemlich modisch, ja. Und natürlich gibt eine solche Darstellung uns vielleicht auch einen Eindruck, wie ein bunter Rock von Josef, dem Erbrock, wie der ausgesehen hat vielleicht. Nun ist es interessant, genau aus der Zeit von Amenemhet dem III. Hat man vom Nil eine ganze Reihe von Pegelstände überliefert. Also die alten Ägypter hatten das in den Felsen angegeben, wie hoch der Nil kam bei der Überschwemmung. Und hier sieht man auf der Grafik die Zeit von Amenemhet dem III. und Amenemhet dem IV. und einen weiteren Pharao danach. Und es fällt auf, dass es damals ganz ungewöhnlich hohe Pegelstände gab. Sieht man diese? Das sind die Pegelstände des Nils. Das wäre so das Normale bei der Überschwemmung. aber das sind ganz deutliche Ausschläge nach oben. Nicht wahr? Der Nil ist ja die Lebensquelle Ägyptens gewesen von alters her. Und zwar insbesondere seine Überschwemmungen im Herbst. Denn bei den Überschwemmungen im Herbst, da brachte der Nil den fruchtbaren Schlamm auf das Ackerland, ging dann wieder zurück. Und wenn er zurückging, konnte man dann hineinsäen und somit war dann eine gute Ernte im kommenden Frühjahr gesichert. Also alles hing ab von diesen Überschwemmungen. Und wenn der Nil mal zu wenig Wasser brachte, also zu wenig große Überschwemmung, bedeutet das für Ägypten Hungersnot. Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit für Hungersnot. Auch wenn der Nil zu große Überschwemmungen brachte, bedeutet das Hunger in Ägypten. Denn in diesem Fall konnte das Wasser nicht in genügend schneller Frist zurückgehen und man verpasste den idealen Zeitpunkt der Saat. Und wenn man den verpasste, war das eine Gefährdung der späteren Ernte. Also in der Ägyptologie, ohne den Bezug zu Josef zu haben und so weiter, war klar, diese Pegelstände, die deuten an, in der Zeit von Amenemhet muss man mit schwerer Hungersnot rechnen. Es sind leider nicht alle Jahre überliefert, wie man sieht, das hat hier Lücken, aber es wird klar, da waren aufeinanderfolgende Jahre, die garantiert Hungersnot brachten. Nun, die Bibel berichtet davon, wie der Pharao geträumt hatte und Josef diesen Traum deuten konnte als Traum Gottes. Er sah, wie fette Kühe aus dem Nil herauskamen, es waren 7 an der Zahl, und danach kamen 7 magere Kühe aus dem Nil heraus. Auch eben von derselben Zahl. Und so erklärt Josef, diese fetten Kühe, die sprechen von einer Zeit des großen Überflusses, aber danach kommen 7 Jahre schwere Hungersnot. Und darum müsse man in den guten Jahren sammeln, für die Zeit der Hungersnot. Und so könne Ägypten überleben. Und so hat er schließlich das ganze Rettungsprogramm für Ägypten auf die Beine gestellt. Aber interessant ist ja im Traum, die Kühe kommen aus dem Nil heraus. Das spricht eben von den Überschwemmungen. Die 7 fetten Kühe, das sind die Überschwemmungen, die eben die guten Jahre bringen. Und dann die fetten Kühe, die kommen auch über das Ufer, aber in dem Fall müssen wir eben davon ausgehen, mit zu großen Überschwemmungen, die Mageren bringen die große Überschwemmungen und das bedeutet Hungersnot. Es gibt einen Kanal, der Wasser vom Nil abzweigen kann in den Meurissee in Fayum. Diesen Kanal nennt man Bar Yosef auf Arabisch heute. Das ist der Josef-Kanal. Es ist einfach eine Tatsache, dass man das in Ägypten so nennt. Und würde man die Leute dort fragen, warum heißt der Josefs-Kanal, können die keine vernünftige Antwort geben. Aber das ist natürlich jetzt Spekulation. Es könnte effektiv sein, dass Josef, um weitere Hungersnöte zu vermeiden, eben diesen Kanal angeordnet hat, den Bau dieses Kanals angeordnet hatte, damit man bei zu großen Überschwemmungen Wasser ableiten kann, um so für spätere Zeiten in Ägypten etwas zu verhindern. Nun, das ist nur so ein kleines Puzzleteilchen, das eben Sinn machen würde. Ja, aber jetzt waren wir ja in Awaris, wir haben da ausgegraben, jetzt gehen wir aber wirklich in die früheste Zeit zurück und da findet man in der Frühzeit einen Palast in Awaris und das ist offensichtlich der Palast von Josef. Hier im Modell von Bitak, das ist dieser österreichische Forscher, der in Awaris so große Arbeiten über Jahre hindurch ausgeführt hatte. Hier sieht man den Grundriss dieses Palastes. Auffällig ist hier dieser große Mittelsaal mit Säulen, wunderschönen Boden, ist immer noch sichtbar. 12 Säulen sind ganz besonders dick und eindrücklich. Leider gibt es keine Inschriften, aber jetzt könnte man das natürlich, wenn man den Bezug zur Bibel macht, deuten. Diese 12 Säulen bedeuten die 12 Söhne Jakobs, die Stammväter Israels. Dann sieht man hier den eigentlichen Palast mit ein Zimmer, das war genau die Garderobe für den Mann, der einst einen bunten Leibrock trug, aber dann in Ägypten noch viel mehr schöne Kleider tragen konnte. Und dann hat man hier das Schlafzimmer entdeckt mit dem größten Bettsockel, der je in Ägypten entdeckt wurde. Das passt natürlich zu einem Träumer wie Josef. Ja, der schon als Jugendlicher, 17 Jahren, hatte er von Gott diese Träume bekommen über die Zukunft seiner Familie, und die Brüder hatten ihn umso mehr gehasst wegen dieser Träume, die aber dann alle in Erfüllung gingen. Er hat ja angekündigt, dass einmal seine Brüder sich vor ihm verbeugen würden, und es ist alles so gekommen. Aber was noch auffällt ist, da sind noch 2 Wohnungen angebaut. Und zwar identisch gebaut, sieht man nur spiegelbildlich. Und das passt natürlich zu den beiden Söhnen, die Josef in Ägypten geschenkt wurden. Er hat ja Asnat, eine Ägypterin, geheiratet, und aus dieser Ehe kamen hervor Manasse und Ephraim. Die hatten offensichtlich da ihre Häuser beim Palast des Vaters. Sieht man im Garten, gibt es da eine Pyramide. Das ist sehr auffällig. Denn in dieser Zeit hatte der Adel praktisch alle Macht verloren. Also es gab den Pharao, der war wirklich Alleinherrscher, während die oberste Schicht, die hatte in dieser Zeit die Macht verloren. Und darum ist es ungewöhnlich, dass man in dieser Zeit von einem Nicht-Pharao, der in diesem Palast lebte, Pyramidengrab findet. Nun, das passt genau zur Bibel. Dadurch, dass Josef ja als Wesir das Korn der 7 guten Jahre verwaltet hatte, konnte er, als die Ägypter schließlich nichts mehr hatten zum Bezahlen, konnte er das ganze Land Ägypten aufkaufen für den Pharao. So verlor in der Zeit der Hungersnot der Adel allen Großgrundbesitz. Und damit verlor der Adel seine politische Bedeutung. Das passt genau zu dieser Situation in der 12. Dynastie von Josef. Hier sieht man jetzt das Areal F, wo man diesen Palast und den Garten davon ausgegraben hat. Aber interessant ist, unter diesem Palast findet man noch ein Haus. Und da gibt's nichts mehr. Das war also das erste Haus dort, an diesem Ort. Und zwar handelt es sich um einen levantischen Mittelsaalpalast. Levantisch ist einfach das Fachwort für das Gebiet des Kanaan, Syrien. Also das ist eine Villa, kann man sagen, von jemandem, der kein Ägypter war, sondern aus dem vorderasiatischen Raum von Kanaan eingewandert war. Das muss also offensichtlich Vater Jakobs Villa in Awaris gewesen sein. Und später hat dann Josef seinen Palast darüber gebaut, mit den beiden Wohnungen oder angebauten Häusern für Ephraim und Manasse. Der Computer macht es möglich, das Modell von Bietak ein bisschen verschönert. Das ist also Josefs Palast im Land Goshen. Man beachte wieder da seine Pyramide. Ja, diese Pyramide, das ist das Grab F1P19.1. So, unverdächtig, nicht wahr? Das ist die wissenschaftliche Bezeichnung. Da wurde offensichtlich Josef nach seinem Tod begraben, der ja am Schluss von 1. Mose beschrieben wird. Er wurde einbalsamiert, aber er hatte, noch bevor er starb, eben das Versprechen abgenommen von seinen Angehörigen, dass er mitgenommen wird beim Auszug aus Ägypten. Also er wusste, wir werden eines Tages aus Ägypten ausziehen. So wie Gott das schon in 1. Mose 15 Abraham gegenüber prophezeit hatte. Und so wollte er, dass man also seine sterblichen Überreste mitnehmen würde, um sie dann im Land Kanaan zu begraben. Hier sieht man also die eigentliche Grabkammer da unterirdisch, darüber das Pyramidengebäude und hier, das nennt man eine Kapelle, so quasi einen Vorraum. Die Ausgrabung hat ergeben, da hatten schon in antiker Zeit sind da Leute eingedrungen in dieses Grab, haben diese Mauer aufgebrochen und haben das Grab geplündert. Aber man hat eben noch etwas gefunden. Keine Mumie. Darf auch nicht sein, denn die Bibel berichtet, wie die Israeliten die Mumie von Josef mitgenommen haben und sie haben sie dann später begraben im Land Kanaan, übrigens im heute besetzten Westjordanland. Ja, aber diese Statue hat man gefunden, übel zugerichtet. Sieht man, da hat jemand den Schädel versucht zu zertrümmern. Die wurde so in Bruchstücke zerschlagen. Die Augen sieht man hier, aber die Edelsteine sind herausgerissen worden. Wer hat da so eine Wut entwickelt? Nun, wir können uns das ganz gut vorstellen. Nachdem die Israeliten ausgezogen waren, sie hatten zwar die Mumie von Josef mitgenommen, als dann aber der Pharao sie zurückholen wollte und dass er alles fehlgeschlagen hatte, was blieb den Ägyptern noch, um ihre Wut abzureagieren? Die Statue im Grab von Josef. Die konnte zertrümmert werden. Also, das ist alles Interpretation, aber das passt einfach. Und sieht man noch hier dieses Wurfholz, das Teil dieser Statue war, das ist das ägyptische Zeichen für einen Ausländer. Also ganz klar, ein ganz mächtiger Mann. Völlig ungewöhnlich in dieser Zeit, denn der Adel hat ja keine Macht. Und das war ein Ausländer. Es gibt an dieser Statue noch Farbreste. Und der Computer macht es möglich, dass man dadurch eben ein Gesamtbild rekonstruieren kann, aufgrund auch der üblichen Darstellungsweise von anderen Statuen in Ägypten. Und wenn das ja offensichtlich Josef ist, übrigens da mit einer Perücke, so wie Johann Sebastian Bach eine Perücke trug, ja, hat man offensichtlich in Ägypten damals auch eine Perücke getragen, aber der Computer macht es möglich, ins Gesicht von Josef zu schauen. Dieser roten Perücke. Oder die ganze Statue. Und da sieht man jetzt das Wurfholz. Es ist ein Ausländer. Der mächtigste Mann in Ägypten nach dem Pharao. Ja, jetzt haben wir also den Auszug aus Ägypten behandelt. Wir haben auch eben Josef in Ägypten gefunden. Jetzt gehen wir schnell durch die Wüstenwanderung hin nach Jericho zur Eroberung der ersten Stadt unter Josua. Hier, dieses Satellitenbild zeigt uns die Stadt Jericho von heute, ganz nahe beim Toten Meer. Jericho liegt 259 Meter unter dem Meeresspiegel der Ozeane. Das ist ein geologisches Grabenbruchgebiet. Das beginnt in der Türkei und geht runter bis nach Südafrika. Und da bricht es eben am tiefsten runter. Darum ist dann das Tote Meer mit minus 400 der tiefste Ort der Welt. Jericho liegt 8 Kilometer westlich des Jordans, 10 Kilometer nördlich des Toten Meeres. Es ist eine subtropische Oase. In 5. Mose 34,3 nennt Mose sie die Palmenstadt. Das war eine Stadt von strategisch wichtiger Lage für die Kanaaniter, denn es war die Bewachung des Weges in das Hochland. Hier sehen wir den Tell des alten, antiken Jerichos. Tell es-Sultan auf Arabisch. Und wir wissen, Tell, das ist eben kein natürlicher Hügel, sondern ein Zivilisationsschutthügel. Das antike Jericho erreichte eine Höhe von 17 Metern. Man hat immer wieder auf die Trümmer aufgebaut. Nun, im 20. Jahrhundert hat man begonnen, diesen Tell teilweise systematisch auszugraben. Hier sieht man so schemahaft, wie man in der Archäologie arbeiten muss. Man hat also hier eine moderne Stadt heute, darunter ein Tell. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass man eben jede Schicht schön unterscheidet. Und dann hat man eine relative Chronologie der ganzen Geschichte einer bestimmten Stadt bis runter auf den Felsboden. Und da gelangt man also bis in die frühe Bronzezeit. Das ist dann die Zeit von Abraham, die Zeit nach der Sintflut. Nun ist es eben wichtig, dass man all die Funde schön unterscheidet. Und uns interessiert jetzt eben diese Zeit nach dem Auszug aus Ägypten, als Josua Jericho eroberte. Und wenn wir das jetzt eben gleichsetzen mit der biblischen Chronologie, dann kommen wir eben in eine Zeit, wo Jericho ganz besonders stark befestigt war. Man hat Folgendes für diese Zeit gefunden. Eine 4,5 Meter hohe abgeschrägte Stützmauer aus massiven Steinen da unten am Hügel. Ja? Das ist diese Stützmauer. Das ist die Mauer zur Zeit von Josua. Und davor gab es einen tiefen Graben. Auf der Stützmauer oben gab es nochmals eine Mauer. Eine Brüstungsmauer aus Lehmziegeln. Diese Stützmauer unten, die stützte eine Böschung von verdichteter Erde. Und darüber gab es einen Kalkverputz von 10 Zentimeter. Das war ein Glassi. Also sieht man hier die untere Stützmauer. Dann kommt so ein Gebiet, wo man die Erde verdichtet und gestampft hat. Und dann weiter oben eben eine zweite Mauer. Ich zeige das mit einer Computerrekonstruktion. Also hier unten hat man die Stützmauer. Und jetzt dieses verdichtete Gebiet da. Das ist das Glassi. Und oben auf der Stützmauer eine Lehmziegelmauer. Und noch weiter nach oben versetzt noch eine zweite Lehmziegelmauer. Also sieht man, wie Jericho befestigt war. Ein Bollwerk, genauso wie die Bibel das beschreibt. Und dieses Glassi, das war die Todeszone. Das war also ein schlüpfriges Gebiet. Wenn es den Feinden gelungen wäre, die ersten Mauern zu überwinden, dann hätten sie ja hier hinaufgehen müssen. Aber dann konnten sie von der nächsten Mauer durch die Bogenschützen getötet werden. Also das Glassi, das war, kann man sagen, die schlüpfrige, schiefe Ebene, ein Hindernis für Streitwagen und Ramböcke, das war die Todeszone für Angreifer. Also so eindrücklich war Jericho befestigt. Auf der westlichen Seite fand im 20. Jahrhundert Kathleen Kenyon, das war eine englische Dame, eine der großen Archäologinnen des 20. Jahrhunderts, im Graben vor der Stützmauer eine Aufschüttung von roten Lehmziegeln bis fast auf die Höhe der Stützmauer. Und die Menge würde reichen für eine 2 Meter breite und 3,7 Meter hohe Mauer. Und diese Lehmziegel waren also nach außen runtergefallen. Diese äußere Stadtmauer fiel wohl durch ein Erdbeben herunter und bildete für die Angreifer eine ideale Einstiegsrampe, wie hier auf dem Bild gezeigt. Also die Mauer fällt nach außen, da konnte man von daher ideal hinaufsteigen, nach Jericho. Nun, das ist genau das, was die Bibel sagt. Josua 6, Vers 20. Nachdem die Stadt 7 Tage umzogen war und am 7. Tag 7-mal und die Schofarhörner geblasen wurden, geschah's. Und das Volk erhob ein Geschrei und sie stießen in die Posaunen. Und es geschah, als das Volk den Schall der Posaunen hörte und als das Volk ein großes Geschrei erhob, da stürzte die Mauer an ihrer Stelle ein. Und das Volk stieg in die Stadt hinein, ein jeder gerade vor sich hin, und sie nahmen die Stadt ein. Da sieht man, dass also die Mauer eben zu einer Aufstiegsrampe wurde. Der Geophysiker Amos Nuhr von der Stanford University hat alle Berichte über Erdbeben aus der Gegend von Jericho gesammelt. Und er hat festgestellt, es gibt Zeugnisse, wie der Jordanlauf durch Erdbeben unterbrochen worden ist, mehrmals. Gewöhnlich so für 1 bis 2 Tage. Das geschah im Jahr 1267 nach Christus, im Jahr 1160, 1546, das ist schmalkaldischer Krieg, ja, 1834, 1906, 1927 bei Damja, das war am 11. Juli, da fielen Felsen runter bis 45 Meter hoch und über 21 Stunden lang kam kein Wasser mehr durch das Flussbett. Nun, wir lesen in Josua 3, wie das Volk Israel vor der Eroberung Jerichos eben durch den Jordan hindurchging und wie die Wasser des Jordans genau im richtigen Moment abgeschnitten wurden, sodass sie quasi trockenen Fußes durch den Jordan ins verheißene Land hineingehen konnten. Dieses Gebiet ist eben ein ganz besonders erdbebengefährdetes Gebiet, weil es eben eine geologische Bruchstelle ist. Ja? Darum liegt das Gebiet auch so tief, weil hier Platten aufeinander stoßen. Ein bestimmtes Gebiet, das ausgegraben wurde in Jericho, nennt man City 4. Und dieser Bereich wurde durch einen Brand zerstört. Gehört also auch in die Zeit von Josua. Die Brandspuren dort, 1 Meter dicke Brandschicht über dem ganzen Ausgrabungsgebiet. Und man hat auch festgestellt, mehrere Häuser sind da eingestürzt, noch bevor sie verbrannt wurden. Am nördlichen Ende des Tells, bei den Ausgrabungen stand noch ein Teil der Mauern bis auf 3 Meter Höhe. Und dort haben wir festgestellt, die Häuser waren dort auf der Böschung gebaut und gewisse Häuser direkt an die Stadtmauer. Eine Wand des Hauses war quasi die Stadtmauer. Und es handelt sich dort wohl um das Armenviertel der Stadt. Aber das ist interessant, weil in Josua 2, Vers 15 wird von der Hure Rahab gesagt, dass ihr Haus in der Stadtmauer hineingebaut war. Und diese Hure Rahab hat ja im letzten Moment eine Umkehr erlebt und hat den Gott Israels angenommen, sich vor ihm gebeugt. Und so wurde sie auch bei der Zerstörung Jerichos mitsamt ihrer Verwandtschaft verschont. In den Gebäuden hat man Vorratskrüge gefunden, voll Weizen. Es ist eigentlich die größte Menge archäologisch von Weizen, die man gefunden hat in der Archäologie Israels. Das macht also klar, der wertvolle Weizen wurde nicht geplündert. Und die Leute sind nicht irgendwie verhungert in der Stadt. Das ist genau das, was uns Josua 6, 17 bis 19 erzählt. Die Israeliten durften sich nicht bereichern an Jericho. Sie mussten alles unter einen Bann stellen. Und die Stadt musste verbrannt werden. Und so stimmt es genau überein mit dem, was man findet. Man findet Mengen von Weizen Die Stadt ist verbrannt. Und jetzt könnte man eben weitergehen zu den anderen Städten, von denen das Buch Josua spricht. Eine ganz besonders wichtige Stadt nebst Jericho war Hazor. Denn Hazor war das wichtigste Königreich im nördlichen Kanaan. Das waren ja immer so Stadtkönigreiche. Also ein König in einer großen Stadt und darum herum all die Dörfer, das waren die Tochterstädte. Aber Hazor war quasi das führende Königreich all der Königreiche im Norden. Insgesamt hat ja Josua mehr als 30 Königreiche erobert bei der Landnahme. Aber Hazor, das war ein besonderes Bollwerk. Interessant, in den vergangenen Jahrzehnten hat man die neue Generation von Archäologen in Israel ganz besonders an Hazor geschult. Also die Ausgrabungen in Hazor, das war ihre Grundausbildung. Und was ich noch sagen muss, ich habe ja Israel Finkelstein erwähnt, als einer der Mitglieder dieser jungen Generation. Er ist ganz auffällig bibelfeindlich. Aber das ist nicht das Übliche für die israelischen Archäologen. Auch in dieser jungen Generation nicht. Also in dem Sinn ist Israel Finkelstein sogar ein Extremist und, kann man sagen, sogar ein Außenseiter. Und darum ist es auch so übel, dass die Medien bei uns diesen Finkelstein ständig heranziehen. Also das muss man auch wissen. Also so wird gearbeitet. Also er repräsentiert nicht die allgemeine Grundhaltung von israelischen Archäologen. Ja, und auch da wurde mittlere Bronze 2b ausgegraben. Und das ist natürlich interessant, weil das eben in die Zeit von Josua deutet. Und so hat man auch hier die Überreste gefunden aus der Zeit von Josua. Interessant, man hat eine Tontafel entdeckt mit dem Namen Jabin darauf. Und das Interessante ist, der König zur Zeit der Eroberung unter Josua hieß nach der Bibel Jabin. Aber auch ein späterer König in der Zeit der Richter, in der Zeit von Deborah, hieß der König von Hazor Jabin. Und das macht deutlich, also irgendwie ist dieser Name Jabin ein wahrscheinlich beliebter Name gewesen in Hazor. Und das heißt also nicht, dass diese Tafel hier, dass die den Jabin von Josua oder den Jabin von Deborah meint, aber einfach nochmals eine Bestätigung, dass dieser Name Jabin in Hazor ein typischer Name war. Ja, jetzt gehen wir nach Sichem, das heutige Nablus. Hier sieht man die Palästinenserstadt und hier die Ausgrabung des alten israelitischen Sichem. Sichem spielt eine wichtige Rolle am Schluss des Buches Josua, denn dorthin versammelte Josua das ganze Volk, nachdem das Land erobert war, und hielt den Landtag von Sichem. Er rief das ganze Volk auf, ihr müsst euch treu an das Wort Gottes und einen Bund am Sinai halten, sonst wird eben das Gericht über euch kommen. Das heißt, sie würden das Land verlieren. Und dann heißt es in Josua, dass er einen Stein nahm und den aufrichtete. Und diesen Stein hat man gefunden. Hier sieht man ihn. Genau in der Schicht, die seiner Zeit nach biblischer Chronologie entspricht. Dieser Stein steht da vor einem Gebäude, das ein Baal-Berit-Tempel war, ein Götzentempel in der Zeit der Richter. In Richter 9 wird dieses Haus für den Baal-Berit erwähnt. Und auch in Richter 9 wird gesprochen von diesem Denkmal, das es dort gab. Das war das Denkmal, das eben Josua in Sichem aufgestellt hatte. Und da findet man also beides, diesen Baal-Berit-Tempel und das Denkmal von Josua beieinander. Und zwar heißt es in Josua 24, dass Josua diesen Gedenkstein aufgestellt hat bei dem Heiligtum des Herrn. Und da muss man sich fragen, ja, was ist das Heiligtum des Herrn? Ein oberflächlicher Bibelleser würde sagen, ja, das ist die Stiftshütte. Nein, nach Josua 18 war die Stiftshütte aufgestellt in Silo, nicht in Sichem. Aha. Ja, aber wir haben doch gelesen in 1. Mose 12, Vers 6. Abraham kam ins Land Kanaan. Dort hat Gott ihm versprochen, dieses Land werde ich deiner Nachkommenschaft geben. Und dann stand, und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Er hat ein Heiligtum unter freiem Himmel aufgestellt, dort bei der Terebinte. Und diese Terebinte wird wieder erwähnt im Richterbuch, im Zusammenhang mit dem Denkmal von Josua. Da wird also klar, dieses Denkmal wurde aufgebaut, dort, wo Abraham früher den Altar hatte. Und bei diesem Denkmal müsste ein Götzentempel, dieser Baal-Brit-Tempel, zu finden sein. Hat man alles gefunden. Da eine Rekonstruktion von diesem Baal-Brit-Tempel, der auch in Richter 8,33 ausdrücklich erwähnt wird. Hier sieht man die Stadtmauern von Sichem aus der israelitischen Zeit. Und jetzt lese ich noch wörtlich vor aus Josua 24. Es geht um diesen Stein, den Stein des Josua. Und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes. Und er nahm einen großen Stein und richtete ihn daselbst auf unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Und Josua sprach zu dem ganzen Volke, siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein, denn er hat alle Worte des Herrn gehört, die er mit uns geredet hat. Und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Und er hat gesagt, wenn ihr euch nicht ans Wort Gottes haltet, werdet ihr das Land verlieren. Und tatsächlich, nachdem dann der Messias gekommen ist, Jesus Christus, die Masse hat ihn verworfen und in der Folge wurde das jüdische Volk aus dem Land herausgerissen und weltweit zerstreut. Aber Gott hatte Abraham die Verheißung gemacht, er werde dieses Land seinen Nachkommen geben. Und zwar dieses Versprechen war bedingungslos, wie gerade 1. Mose 15 klar macht. Bei dem Bundesschluss schlief Abraham. Gott schloss den Bund in völliger Eigenverantwortung. Und darum kann man sagen, aufgrund des Sinai-Bundes, das war eine Abmachung nach dem Auszug aus Ägypten, die war zweiseitig. Die Israeliten haben dreimal gesagt, alles, was der Herr gebietet, wollen wir tun. Aufgrund dieses Bundes vom Sinai hat Israel alles verloren. Aber jetzt bleibt noch der Bund mit Abraham, den Gott da in Sichem geschlossen hatte. Am gleichen Ort, wo Josua dann diesen Stein aufgestellt hatte. Und dieser Bund ist bedingungslos. Und darum sagt Gott in Hesekiel 36, ich werde dieses Volk, obwohl es ein untreues Volk ist, wieder zurückführen in ihr Land. Und das ist genau das, was wir heute erleben. Wie sie zurückkehren. Und niemand kann sagen, dieses Volk ist besser als alle anderen Völker. Nein, aber wir können sagen, aufgrund von Hesekiel 36, Gott führt es zurück um seines Namens willen. Um zu zeigen, er wählt nicht ein Volk aus, verwirft es und bringt es nicht zum Ziel. Sondern er beginnt und er vollendet auch. Er bringt es zum Ziel und genau in diesem Jahrhundert, wo sie zurückkehren, wird dieser Stein an dem Ort, wo Abraham den Altar aufgerichtet hatte, wiedergefunden. Das ist schon eindrücklich. Dieser Ort spricht davon, aufgrund von Leistung verlieren wir alles vor Gott. Aufgrund von Leistung können wir nie kommen. Aber wenn wir aufgrund der Gnade Gottes kommen, können wir von Gott angenommen werden. Ja, nochmals ein Blick auf diesen Stein von Josua. Und jetzt gehen wir ganz schnell zum Schluss noch nach Shiloh. Dort stand die Bundeslade. Und zwar hat man in Silo ein riesiges Gebiet gefunden, das ummauert war und einen heiligen Bezirk gewesen sein muss. In dieser Zeit. Und wer hat hier besonders gegraben? Israel Finkelstein. Das ist toll. Er findet also, und macht natürlich keinen Bezug zur Bibel, aber er findet hier ein Gebiet, das war da der Ort eines Heiligtums in Silo. Und nun, mit der biblischen Chronologie, mit berücksichtigt, ist das genau der Ort, wo die Stiftshütte stand in Schilo. Es ist aber erstaunlich, wenn man in 1. Samuel liest, haben wir den Eindruck, aber da wird von einem Tor gesprochen. Und von Eli, der auf dem Stuhl saß, da draußen vor dem Tor. Aber die Stiftshütte hatte doch kein Tor, das hatte doch nur diese Teppichvorhänge. Jawohl. Die Stiftshütte wurde also aufgestellt, wie ursprünglich, aber dann hat man darum herum eben noch eine Mauer gebaut. Als einen zweiten Vorhof, wie später im Tempel, wo man auch mehr als einen Vorhof hatte. Und das erklärt eben, dass manchmal in der Sprache Ausdrücke vorkommen, wie das Tor und das Tor schließen, das gar nicht zur Stiftshütte passt. Es war eine Kombination aus Mauerbau und Hütte. Und so passt also ein Puzzlestein zum anderen und es zeigt uns, dass wir völlig, das ist der heilige Bezirk in Silo, etwas von der Umschließungsmauer der Stiftshütte, dass wir wirklich volles Vertrauen haben können. Die Bibel ist zuverlässig und durch die erfüllte Prophetie, von der wir auch ein bisschen etwas heute gesehen haben, wird deutlich, die Bibel ist nicht nur historisch korrekt, sondern sie ist Gottes Wort. Und wir haben gesehen, dass also die ganze Sache mit Abraham und seinen Nachkommen von weltweiter Bedeutung ist, denn Gott hatte Abraham versprochen, dass von ihm der Erlöser abstammen wird, der einmal kommen wird, um ein Segen zu sein für alle Völker. Und Johannes 3, Vers 16 fasst das so schön zusammen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und tatsächlich in den vergangenen 2000 Jahren Millionen von Menschen aus allen Völkern der Welt haben Jesus Christus als ihren Retter angenommen und haben so diesen Segen Abrahams ganz direkt erfahren. Gott sagte zu Abraham nie, in dir werden alle Menschen gesegnet werden, sondern er sagt, alle Geschlechter der Erde, alle Völker der Erde. Weil Gott wusste, dass nie alle Menschen einmal umkehren werden und seinen Sohn annehmen werden. Gott offeriert zwar sein Heil der ganzen Welt, Gott hat die Welt geliebt, aber dann heißt es, damit jeder, der an ihn glaubt, jeder Einzelne muss den Schritt der Umkehr und Hinwendung zu Jesus Christus tun. Und dann kommt er unter den Segen Abrahams in Jesus Christus.